ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Die erfolgreiche Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Caroline Herfurth hat die letzten Monate sicherlich viel vor der Kamera gestanden und noch viel mehr Zeit im dunklen Schneideraum verbracht. Es ist raus, der Teil 2 einer Komödie, einer dramatischen Komödie. Nach Wunderschön gibt's nun Wunderschöner in den Kinos. Und wir sind heute im Gespräch im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Herzlich willkommen, Caroline Herfurth.
Hallo.
Ja, es ist eine Komödie, eine dramatische Komödie über Männer und über uns Frauen, die oft aneinander vorbeireden. Sprechen wir eigentlich unterschiedliche Sprachen? Was sprichst du?
Also, ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema natürlich. Ne? Wie finden wir uns eigentlich in den ganzen verrückten Alltagssituationen immer wieder zusammen und auch in den unterschiedlichen Sozialisationssituationen und Lebenssituationen, die wir ja doch haben, wie kann man die Liebe füreinander nicht verlieren? Damit haben wir uns viel beschäftigt. Wir haben das Thema des ersten Teils noch ein bisschen weiter gedreht und noch ein bisschen tiefer gegraben. Und deswegen, glaube ich, sind wir deutlich mehr im Drama gelandet als in der Komödie.
Also wir begegnen uns, wir verlieben uns und dann vergessen wir, dass wir alle auch einen Lebensrucksack dabei haben.
Ja, besonders Strukturen, denen wir auch ausgesetzt sind und die wir selber gar nicht so entscheiden und denen wir vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel ändern können. Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Streits, die Eltern in der Küche erleben.
Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Caroline.
Ja, in alle Haushalte übersetzt werden können. Und da zeigt sich für mich immer eine Systematik dahinter und nicht mehr die persönliche, individuelle Auseinandersetzung. Und das finde ich das Spannende. Wie können wir eigentlich unsere eigenen persönlichen Konflikte von den strukturellen trennen und dadurch, glaube ich, auch die Liebe für uns bewahren.
Also es geht um etwas ganz Großes und aus der geplanten Komödie wird auf einmal ein Drama. Du hast die Zügel in der Hand als Regisseurin, als Drehbuchautorin mit. Stopp wolltest du da nicht irgendwann rufen, sondern hast gesagt, das trägt.
Also ehrlich gesagt hatte ich gar nicht vor, einen zweiten Teil zu machen, weil ich das Gefühl hatte, wir haben doch jetzt alles erzählt, was das Thema angeht und wir haben uns erstmal...
Nein, wir haben euch vermisst. Starbesetzung, hallo!
Ja, was will ich eigentlich jetzt erzählen und was will ich als nächstes machen? Und dann haben wir gemerkt in der Auseinandersetzung mit den Themen, die wir gerade spannend finden, dass das eigentlich eine ganz logische Weiterentwicklung der Thematik aus dem ersten Teil ist. Dass wenn man Körperdruck ein bisschen weiter dreht und tiefer gräbt und nochmal eine Runde weiterspinnt, dann landet man schnell im Thema Sexualität und bei der Frage, was hat Sexualität eigentlich mit Freiheit zu tun? Was haben wir für einen Begriff von Sexualität? Wie sieht das im Alltag aus? Und deswegen haben wir gemerkt, das gehört total zusammen und es macht total großen Spaß, 3 Jahre später zu gucken, was haben die Figuren eigentlich in der Zwischenzeit erlebt und was passiert denen in dieser Weiterentwicklung in dem Thema.
Ganz genau. Und das ist ja auch das Schöne für uns, dass wir mit Emilia Schüle, Nora Tschirner, die Lara Ziem und so weiter weitergehen können. Darüber reden wir gleich noch. Aber was würdest du denn sagen, war die Herausforderung für dich bei einer Fortsetzung? Also du hast gesagt, ja, es gab noch genug Themen. Die Figuren hatten genug Fleisch am Knochen, sage ich jetzt mal so, dass man noch genug erzählen konnte. Ja, was war also für dich noch eine weitere Herausforderung vielleicht?
Für mich war spannend zu gucken, wo trägt mich das Thema hin, weil man natürlich gar nicht mit einem Plan in so eine Entwicklung geht. Ne? Ich gucke mir das an und denke, ja stimmt eigentlich, wir merken die ganze Zeit, dass wir über Sachen reden, die Sonja und Vicky und Julie genauso was angehen. Und dann merken wir aber, es gibt Aspekte in der Thematik, die wird ein bisschen dramatischer und ernsthafter, als es der erste Teil vielleicht noch erzählt hat. Und diese Aspekte habe ich aber gemerkt, kann ich, wenn ich dem Thema gerecht werden möchte und auch der Entwicklung, die diese ganze Thematik in den letzten 3 Jahren draußen in der Welt gemacht hat, nicht auslassen, um dem gerecht zu werden und auch um der Wahrhaftigkeit, die ich finde, wir uns schon im ersten Teil der Geschichte und den Figuren und Situationen von Frauen heutzutage verschrieben haben, auch nicht auslassen. Und deswegen war unsere größte Herausforderung, wie integrieren wir diese sehr schmerzhaften Anteile und sehr ernsthaften Anteile in auch eine leichtere Umgebung. Und das Schöne am episodischen Erzählen ist ja immer, dass man so viele verschiedene Aspekte aufgreifen kann. Aber wie passen die dann tonal zusammen? Wann wechselt man von welcher Szene in die nächste oder von welchem
Du jonglierst und musst gucken, welche Bälle du in der Luft hältst und welche du dann fallen lässt. Aber es sind ja auch viele. Also wir sind Töchter, wir sind Mütter, wir sind Schwestern, wir sind Freundinnen, wir sind Kolleginnen, Alleinerziehende, mit Partner, ohne Partner. All das taucht ja eben eben auch auf in wunderschöner. Und trotzdem musst du ja entscheiden, welche Rollenbilder verkörpern wir Frauen und ja, wie steht es um unsere weibliche Solidarität? Warum pressen wir uns immer noch in die High Heels bei der Kinopremiere oder in die oft immer noch so sexy Pose? Wie stehen wir da im Leben? Wo hast du angesetzt? War dann die Ausgangssituation der rote Faden der Figuren oder was war dein Ansatz, deine Alltagsbeobachtung?
Also der Ansatz war das Thema Sexualität heute, weil ich gemerkt habe, wenn wir uns mit Körpern und der Situation von weiblichen Körpern in unserer heutigen Wahrnehmung beschäftigen, dann landen wir da schnell, weil wir das Gefühl hatten, im ersten Teil haben wir uns noch damit beschäftigt, was können wir Frauen tun, um uns aus dem Körperdruck herauszulösen, wie können wir uns davon befreien, wie können wir die Kraft und die Zeit in weniger in unser Aussehen investieren und mehr in die Dinge, die uns eigentlich Spaß machen und, und eigentlich in Ziele investieren. Und im zweiten Teil hatten wir das Bedürfnis, den Fokus ein bisschen zu verändern und uns mehr damit zu beschäftigen, warum landet der Fokus eigentlich immer wieder und mit so brutaler Kraft auf dem Körper von Frauen? Und was ist das
System
dahinter?
Ja, immer wieder und immer noch, muss man ja auch noch sagen. Ja, du hast genau hingeschaut, liebe Caroline. Und das mit einer Starbesetzung. Frauen, Schauspielerinnen wie Anneke Kim-Sarnau sind dabei, Emilia Schüle, Nora Tschirner, die Lara Ziem. Habt ihr vorher noch mal so einen Mädelsabend gemacht für die Recherche, bevor du dich ans Drehbuch gesetzt hast?
Also wir haben auf jeden Fall eine sehr große Drehbuchlesung gemacht. Wir sind ja wirklich ein Riesenensemble. Und wir saßen irgendwann alle zusammen in diesem Raum und das war schon ein irrer Moment, wie wir dort einmal zusammen das Drehbuch durchgelesen haben, weil wir ja so verteilte Stränge auch sind. Wir treffen uns ja gar nicht immer alle. Und das war schön, so einen gemeinsamen Spirit zu erleben. Wir haben extra ein großes Essen gemacht, damit wir so gemeinschaftlich in die Arbeit starten.
Und wir haben es eben schon gesagt, es ist dann doch eine dramatische Komödie geworden über Männer und Frauen, über Kommunikation, dass wir aneinander nicht immer, aber sehr, sehr oft vorbeireden. Mangelnde Kommunikation kennen wir vielleicht auch aus der Politik oder vom Arbeitsplatz. Was hat das eigentlich für Konsequenzen, wenn wir in unserem innersten Circle, in Beziehungen, in der Ehe, in Freundschaften nichts verstehen, aneinander eben gar vorbeireden, obwohl wir das Leben, den Alltag ja so eng teilen, gemeinsam Kinder erziehen?
Ich glaube, dass die Erkenntnis, die Sonja und Milan haben, wenn sie sich in der Küche streiten, dass sie vielleicht gar nicht so viel tun können, dass sie gar nichts dafür können, aber dass sie gar nicht zusammenkommen können, weil sie in so unterschiedlichen Situationen leben, aneinander vorbei, die finde ich...
Aber das ist hart auszuhalten, wenn ich mit meiner Popcorn-Tüte im Kino sitze und doch will, dass das funktioniert mit Milan.
Genau, aber erstmal glaube ich, ist diese Erkenntnis ganz wichtig, um dann gemeinsam was anderes gestalten zu können. Also um sozusagen die Unterschiedlichkeit der Lebenssituation wahrzunehmen, um dann wieder eine Brücke bauen zu können. Und deswegen glaube ich total, ich finde das total schön, gerade wenn es um romantische Liebe geht, diese unabhängig spüren zu können von diesen strukturellen Auseinandersetzungen, die gerade Eltern oder Menschen im Allgemeinen ja dann doch spalten oder zerteilen oder eben dazu bringen, die liebevollen Augen füreinander zu verlieren.
Aber bis der Nebel sich lichtet, der Bodennebel weg ist und die Erkenntnis dann da, dass man vielleicht selber gar nichts dafür kann, sondern Sozialisation, all das, was uns umgibt, damit auch zu tun hat, muss man ja auch die Themen finden und die haben ja auch sehr viel Zerstörerisches. Also ein Finanzminister zerstört seine Karriere durch eine Nacht oder vielleicht auch mehrere Nächte mit einer Prostituierten. Eine 50-Jährige will straff und jung sein wie eine 30-Jährige. Die Unsichtbarkeit von Frauen wird angesprochen, von Vicky, der Lehrerin, in einem Kurs in der Projektwoche. Es gibt übergriffige männliche Arbeitskollegen, also das ist schon ganz schön viel.
Ja, ist auch ein großes Feld.
Ja. Okay, habt ihr sehr viel kürzen müssen oder, also es sind ja sehr viele Ansätze. Am Anfang denkt man dann, oh Gott, hoffentlich kriegen die das alles hin, bis der Film durch ist, wunderschöner.
Und?
Ja, habt ihr gut geschafft.
Es kommt alles zusammen, ne?
Ja, es kommt alles zusammen, muss man wirklich sagen. Wie so jemand, der so die Fäden von ganz, ganz vielen Luftballons hält, so kommt es mir vor.
Aber das Schöne finde ich, man merkt dann eigentlich, ist es trotzdem eigentlich ein Faden. Ich habe das Gefühl, es sind einfach viele Aspekte innerhalb von einem Faden, aber eigentlich gehören die alle zusammen. Das finde ich das Schöne daran und das finde ich eben auch das Schöne an so einem Episodenfilm, weil man genau das merkt. Das ist eine Welt mit Menschen, die eigentlich alle eine Sehnsucht nach Gemeinschaft und Zusammensein haben.
Aber das Ringen um diese Gemeinschaft steht ja erstmal im Vordergrund und man hat ja das Gefühl zum Teil, also der Dialog ist ja schon intensiver geworden, viele haben sich verändert, aber wenn man auf die Männer und Frauen im Laufe der Jahrzehnte schaut oder auch im Laufe der Generation, kämpfen dann Abiturientinnen immer noch mit dem gleichen Sexismus wie du in deiner Schulzeit oder ich oder im Berufsleben, im Arbeitsleben? Sind die Themen noch aktuell?
Das glaube ich absolut, ja. Also ich habe das Gefühl, jeden Stein, den man hebt gerade, ist es ja fast wieder ein eher starken von gerade Frauenfeindlichkeit und Sexismus zu spüren. Mhm. Und gerade, ich habe das Gefühl, der Film kommt da genau zur richtigen Zeit und kann aktueller eigentlich nicht sein, weil ich das Gefühl habe, vielen Menschen, die daran glauben, dass ein gleichberechtigtes Zusammenleben eigentlich ein schöneres und bunteres und sicherere Zukunft für uns alle wäre, die haben gerade Schwierigkeiten, die Zuversicht zu verlieren. Und gerade da habe ich das Gefühl, es ist gut, Räume zu schaffen, in denen man sich abgeholt und gesehen fühlt und auch nicht alleine.
Das ist richtig. Du bist ja jetzt selbst im letzten Jahr, darf ich das sagen, ins fünfte Jahrzehnt.
Ja, 40 bin ich
geworden.
Wenn man
40 geht man ja ins fünfte Jahrzehnt.
Ach so, ja.
Ja, ja, genau. Stimmt. Bist in einer Branche, in der Körperlichkeit jetzt auch nicht ganz unwichtig ist, Öffentlichkeit. Hat sich denn dein Blick auf deine Weiblichkeit geändert im Laufe deiner Tätigkeiten?
Komplett, also mein Blick auf meine Weiblichkeit verändert sich ständig, lustigerweise. Mhm. Und schön auch immer durch solche Filme und Geschichten, wo man sich ja eben genau mit sowas beschäftigt. Das ist immer für mich auch wie so ein Erkenntnisprozess. Diese ganze Reise, die ich sozusagen mit den Figuren der Geschichte mache, die hinterlässt auf jeden Fall Spuren bei mir.
Hast du Tabubrüche gesetzt?
Bei mir selber? Mhm. Ja, also ich finde es total spannend, sich zu gucken, befindet man sich eigentlich auf Augenhöhe? Mhm. Das finde ich eine spannende Frage, die kann jeder mit nach Hause nehmen, glaube ich, oder jede, auch jeder. Und was bedeutet das eigentlich, Augenhöhe? Und ich bin absolut überzeugt davon, dass Liebe erst mit Augenhöhe wirklich blüht und blühen kann. Und ich fand es total spannend, sich mit weiblicher Sexualität zu befassen und zu gucken, was haben wir eigentlich davon für einen Begriff und wie sind wir da eigentlich groß geworden, mit welchen Bildern und wie frei sind wir da drin? Das fand ich unglaublich spannend. Und ich habe selber gemerkt.
Und da können die Leitplanken ganz schön eng sein.
Ja, es gab eine Volksabstimmung in Berlin mal mit so Plakaten, da stand drauf mehr Sex und da war sowas drauf und ich habe immer nicht gecheckt, was das ist und dachte so, ja okay, keine Ahnung. Und in der Recherche zu dem Film habe ich verstanden. Und da habe ich verstanden, das ist eine Klitoris. Weil ich selber gar keine Ahnung hatte und ich war 37 und ich finde, das sagt einfach viel aus über Sozialisation von Sexualität oder auch von Frauen oder eben Sichtbarkeit von Frauen oder Unsichtbarkeit von Frauen. Das ist jetzt nur so ein kleiner Mini-Aspekt, der kann man natürlich jetzt ewig weit ausholen. Das haben wir im Film ja auch gemacht. Aber ich finde das eben ein super spannendes und weites Feld und mir macht es wahnsinnigen Spaß, in so einer Geschichtsentwicklung da selber auf die Reise zu gehen.
Welche Modelle der Zweisamkeit, liebe Caroline Herfurth, finden im Film Wunderschöner statt?
So viele, tatsächlich. Ja. So viele.
Räum du mal auf.
Ich finde romantische, freundschaftliche, familiäre, alle Formen von Zweisamkeit tatsächlich.
Auszeit, Trennungen, ja. Tindern.
Stimmt, ja, daten. Unsicherheit mit daten. Das gibt's auch, das stimmt. Das sind dann eher die komischen Aspekte. Oder die man auch für die lustigen Momente nehmen kann. Ja. Pole Dance spielt eine Rolle. Da wurde ich 40. Als ich an meinem 40-jährigen Geburtstag gab's Pole Dance und Kuchen. Das
oh
war sehr
mein
lustig.
Gott.
genau. Nee, und was ich auch schön finde, ist die Mutter-Tochter-Beziehung. Es gibt viele, viele Mutter-Tochter-Beziehungen und Frauenfreundschaften, neue und alte, die sich neu wiederfinden.
Das Netz, das hält, sind die der Frauen. Oder?
Ja, und ehrlich gesagt, ich habe immer das Gefühl, das Wichtigste ist, dass Frauen miteinander sprechen. Also tun Frauen ja sowieso gerne und ich finde, das muss unbedingt beibehalten werden und auch über Grenzen und Widerstände und Gegensätzlichkeiten hinweg. Ich ermutige immer alle Kolleginnen, Frauen in meiner Umgebung miteinander zu sprechen über alle Themen und da keine Tabus zu haben, weil ich glaube, da drin steckt eine unglaubliche Macht.
Und bedarf es noch der Aufforderung? Hast du das Gefühl, da wird zu wenig kommuniziert? Also viele Frauen in deiner Branche sind ja in der Öffentlichkeit, legen auch eine Haltung ab, haben vielleicht eine Meinung, aber legen auch mal mit Hyaluron, Botox, Extensions und dem perfekten Styling nach, ja, um jünger zu wirken. Andererseits haben wir auch diesen Influencer-Trend der Body Positivity. Influencerinnen wie Luisa Dellert oder Melody Michelberger führen ja auch oder nicht leiten uns an, regen uns an, einen Dialog zu führen über das, was wir empfinden.
Wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, miteinander zu sprechen, egal welchem Trend man sich selbst persönlich verschrieben hat oder welche Entscheidung man für sich persönlich getroffen hat, weil zu spalten oder Grenzen zu sehen ist immer leicht und gerade Frauen gegeneinander aufzustellen ist auch leicht und sich gegenseitig zu verurteilen oder zu beurteilen.
Ist noch leichter.
Ich glaube, ist noch leichter und ist auch wahnsinnig geübt und wird wahnsinnig viel reproduziert und ich übe mich nur noch darin, miteinander zu sprechen und sich nicht zu verurteilen und jede die eigene Entscheidung treffen zu lassen, aber insgesamt zusammenzustehen.
Und welche Kraft schlummert darin? Weil du eben gesagt hast, da steckt eine unglaubliche Power drin. Also ich merke das mit meinem Freundinnen-Netzwerk natürlich auch und Nachbarinnen und Kolleginnen. Aber was würdest du sagen? Was ist die Kraft der Frauen?
Also ich glaube, dass der Informationsaustausch unter Frauen ein mächtiger ist und dass es einfach etwas ist, Frauensolidarität und auch Zusammenhalt, der einen stärken kann in einer ungleichen Welt und der sozusagen zu auch politischen und gesellschaftlichen Realitäten führen kann, die wir nicht unterschätzen dürfen und die wir unbedingt nutzen müssen.
Also kann ja ein privates Gespräch auch eine politische Sprengkraft haben. Das sind ja auch politische Themen, die du setzt in wunderschöner.
Ich glaube, dass alle Themen des Zusammenlebens politische Anteile haben tatsächlich, weil das Zusammenleben insgesamt von vielen Menschen hat immer einen politischen Aspekt. Deswegen kann ich das immer ganz schwer voneinander trennen. Und natürlich ist alles, wie wir uns privat und persönlich aufstellen, passiert in einem gesellschaftlichen und politischen Kontext. Deswegen hat es auch immer was miteinander zu tun.
Mhm. Du weißt ja, es sind Wahlen und das Amt der Familienministerin ist noch nicht besetzt. Du hast jetzt Regie geführt, du hast geschauspielert, du kennst Drehbuchschreiben, also... Auf zu neuen Ufern. Aber irgendwie, ich muss es nochmal sagen, wirken ja alle Charaktere auch immer wieder, ich will nicht sagen phasenweise, einige ja dauerhaft erschöpft und angestrengt, ab und zu auch manchmal mutlos. Was stellen wir fest? Also was stellst du fest am Leben mit seinen Erwartungen an Liebe, an Beziehung, an das Miteinander? Warum ist das für uns alle dann doch immer auch mal wieder ermüdend?
Ja, ich glaube, Ungleichheit ermüdet und die Abwesenheit von Freiheit. Ich glaube tatsächlich, dass es ermüdet und dass es anstrengend ist und dass diese Märchenerzählung und das, um es mal beim Wort zu nennen, Gaslighten von patriarchalen Strukturen wahnsinnig ermüdend ist. Und wahnsinnig.
Mach das mal fest am Beispiel von Sonja. Gerade in der Auszeit mit Milan, zwei kleine Kinder, sowieso eine anstrengende Lebensphase, wieder eingestiegen in den Job. Er hat eine Affäre.
Ich glaube, er hat keine Affäre. Nein, die sind getrennt. Er hat um Gottes Willen keine Affäre. Er hat nur eine neue Begegnung. Aber die,
ach so, ja,
Affäre
stimmt.
Bedeutet,
also die sind ja getrennt, ja.
Die sind ja getrennt, genau. Für Sonja ist natürlich ermüdend, sich erklären zu müssen. Also die Situation von Frauen erklären zu müssen, ist wahnsinnig anstrengend. Und die Unsichtbarkeit von selbstverständlicher Care-Arbeit, die zu 75% von Frauen gemacht wird und die weder Anerkennung noch finanzielle Ausgleich bekommt, das ist super ermüdend. Es wurde festgestellt.
Es gibt eine neue Studie, die ist rausgekommen. Da haben doch Männer das Gefühl, sie helfen zu 68% und Frauen sagen, ach nee, das liegt eher bei 44% und die Wirklichkeit, wenn du dir die Stunden anschaust, die Frauen mehr arbeiten eben im Haushalt, in der Care-Arbeit, sind an die 4 Stunden.
Genau, in der Woche. Und es wurde ja errechnet, dass ein gesunder Arbeitszeitraum darf eine 40-Stunden-Woche nicht überschreiten. Und
Kindern.
Die Belastung von Frauen, oder die Arbeit von Frauen, wenn das als Arbeit anerkannt wird, was dort geleistet wird, ohne die Arbeit jede Gesellschaft und jede Gemeinschaft zusammenbrechen würde, sind an die 96 Stunden in der Woche. Und das ist natürlich ermüdend. Und da für Sichtbarkeit und Anerkennung zu kämpfen und gegen Vorurteile und gegen den Mythos der Meritokratie anzukämpfen, wo immer noch behauptet wird, das wäre alles Leistungsprinzip und nur der Beste kommt nach vorn, was
und
natürlich
das Geschlecht,
Quatsch ist,
was diese 96 Stunden leistet, muss es selber immer noch erklären.
Es muss erklären und es hat auch keine Zeit für was anderes. Es hat weder Zeit und Kraft für die Erklärung, noch hat es Zeit, etwas anderes aufzubauen. Das kostet Zeit und Ressourcen. Kraft und Zeit ist eine der größten Ressourcen, die wir haben als Menschen. Und dann noch zu behaupten, dass die Besten sich durchsetzen, ist einfach Quatsch. Und diese Märchenerzählung ist etwas, was mich wahnsinnig interessiert und was natürlich viele, viele Menschen ermüdet.
Wir alle sehen uns nach einem Gegenüber, einem Menschen, der uns versteht. Und dann gibt es immer das Damoklesschwert der Verletzungen, die im Raum stehen, der eigenen, die man mitbringt, der Partner. Echte Beziehungskollateralschäden können daraus entstehen. Welche davon sind deine, die wir sehen in Wunderschöner?
Von Sonja?
Mhm. Oder von Caroline.
Ach so. Meine Kollateralschäden.
Wir haben Fremdgehen, Affären, Datingprofile, so. Miese Dates, wir haben Übergriffe am Arbeitsplatz, sexuelle
also
Übergriffe.
Meine
Hat nichts
Erfahrung
davon
ist,
mit dir zu tun?
Naja, also ich bin auch eine Frau, die in dem System groß geworden ist und darin geprägt ist und sich davon befreien muss und miteinander verhandeln muss. Und auch mein Mann ist in diesem System groß geworden und wir verhandeln darüber viel. Ich glaube, die Bereitschaft zu wachsen ist immer sozusagen und miteinander zu wachsen und sich zu verständigen ist sozusagen immer so die
Theorie.
Wie sagt man, Achillessehne.
Und nach einem 18-Stunden-Drehtag, wie verhandelt man dann?
Also im besten Fall gar nicht mehr, wenn man einfach schläft. Aber 18-Stunden-Drehtage gibt es ja auch gar nicht mehr zum Glück. Nein. Aber also wenn ich da aus der Perspektive spreche, für mich geht gar nichts ohne meinen Mann. Zum Glück. Ich bin sehr, sehr froh und stolz, ihn an meiner Seite zu haben und mich mit dem durchs Leben zu wursteln.
Aber es ist manchmal eben auch ein Wursteln. Manchmal bedarf es der Konfrontation. Aber du stellst eben auch Partnerschaften in den Mittelpunkt. Aber in 40% der Haushalten lebt nur noch eine Person.
Ja, das stimmt.
Den Single, das muss im neuen Film verarbeitet werden, oder?
Ja, im letzten Film habe ich ja quasi das Single-Mama-Dasein behandelt, also den Wunsch jedenfalls danach noch nicht, dann das Leben damit. Und genau, Sonja und Milan finden wieder zusammen. Jetzt habe ich gespoilert.
Oh mein
Gott.
Gott,
das muss man vielleicht piepen. Aber
zu spät.
Nein, um Gottes Willen, jetzt zu spät. Ich habe gespoilert. Aber was wollte ich sagen? Das darf ich
Gott
natürlich
sei Dank,
gar nicht machen.
Ich bin so froh, dass du es gesagt hast.
Warum? die wursteln sich auch wieder zusammen. Genau, aber die Frage ist ja auch, wie und wie gelingt das? Und das ist ja das Schöne, dabei zugucken zu können und sich damit verbinden zu können und vielleicht inspirieren lassen zu können.
Jetzt hast du entscheidende Positionen mit Frauen besetzt, also Szenenbild, Kostüm, Maske, Drehbuch, kein Zufall, oder?
Das könnte ich gar nicht sagen. Ich gehe jetzt nicht los und sage, das müssen alles Frauen machen. Das ergibt sich tatsächlich einfach.
Bist du jemand, so eine Wiederholungstäterin in der Zusammenarbeit? Magst du
gerne
an den Set kommen und weißt schon, wie alle ticken?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag auch Neubegegnungen, sowohl vor und als auch hinter der Kamera. Das ist natürlich auch schön und immer wieder inspirierend. Aber ich bin auch jemand, die sehr loyal und treu ist, grundsätzlich als Mensch, glaube ich. Und ich finde es total toll, wenn man auf einer schon gewachsenen Beziehung aufbaut. Und dadurch, für mir ist es wahnsinnig wichtig, am Set sichere Räume zu schaffen. Und mir gelingt das natürlich besonders, wenn man sich schon gut kennt und
gemeinsame
Sprache spricht.
Ja, und kann man dann vielleicht auch besser delegieren? Wenn du weißt, wie die anderen auch ticken und die Kommunikation funktioniert?
Auf jeden Fall, besonders wenn man sich einfach schon kennengelernt hat. Ich kann das zum Beispiel an meiner Editorin ganz gut beschreiben, weil wir haben jetzt den dritten Film zusammen gemacht und ich vertraue ihr blind tatsächlich. Und das ist natürlich eine große Hilfe, dass man eben einfach sagt, ich weiß, wir können uns jetzt das ganze Material angucken, aber am Ende werden wir dort landen, was du gesehen hast, weil wir dieselben Ziele haben im Geschichtenerzählen oder denselben Geschmack oder auch dasselbe, denselben Anspruch, dasselbe gut finden. Ne? Und trotzdem verhandeln wir natürlich auch ganz, ganz viel, aber das ist eine unglaubliche Erleichterung, oder auch eine Drehbuchautorin zu haben, mit der man einfach auch mit nicht nur ein tolles Drehbuch schreiben kann, sondern auch die schönste Zeit im Leben erleben kann. Das ist natürlich immer was sehr Besonderes.
Das hast du ja gerade gesagt, das fehlt dir alles mittlerweile. Jetzt ist der schnöde Alltag wieder da mit Drogeriemarkt und
nein, ich habe ein halbes Jahr Freizeit vor mir.
Okay.
Und
schön.
Ich habe sehr viel Zeit in das wunderschöne Filmemachen investiert und jetzt werde ich sehr viel Zeit in das andere Leben investieren und da freue ich mich unglaublich drauf.
Und Hauptdarstellerin und Regisseurin zu sein, heißt in der Maske zu sitzen und zugleich noch über Kosten und Kameraeinstellungen zu sprechen oder darüber nachzudenken?
Ja. Und davon zu träumen.
Oh mein Gott, du nimmst das mit in deine Träume.
Ich nehme das mit in meine Träume. Das
Was hat dich dann besonders gefordert oder herausgefordert?
Ja, also dieser Film hat ein riesiges Ensemble. Wir haben unglaublich viele DarstellerInnen, wir haben unglaublich viele Sets, wir haben so viele Welten, weil wir sind tatsächlich von Woche zu Woche in neue Welten gekommen. Und da immer wieder neu miteinander sprechen zu lernen, mit einem neuen Gegenüber einen gemeinsamen Raum aufzubauen, das war eine große Herausforderung. Und es hilft total auch da, Kolleginnen an der Seite zu haben, mit denen ich diese Beziehung schon geprobt habe, weil natürlich gerade als Sonja steht Friedrich Mücke mir gegenüber und Nora Tschirner, mit denen habe ich schon viel gearbeitet und dadurch kennen sie mich auch schon und dann wird sowas wie eine sehr emotionale Szene, in der ich mich mal in die Schauspielbubble fallen lassen muss und sie auch mal kurz alleine lassen muss, dann doch möglicher.
Wer Wunderschön Teil 1 nicht gesehen hat, versteht der Wunderschöner?
Also wir haben tatsächlich sehr viel auch aufgebaut auf den alten Geschichten sozusagen. Es kann schon sein, dass man manche Sachen vielleicht ein bisschen später versteht oder auch nicht so wie jemand, der den ersten Teil gesehen hat. Aber ich glaube, den Film kann man definitiv genießen.
Was ist die Kernaussage des Films? Du hast dich so lange nur mit ihm beschäftigt. Wenn du das reduzieren müsstest auf 2 Sätze, worum geht's?
Ich befürchte, das kann ich nicht.
Verkaufsgespräch, aber. Komm. Wenn man den Geldgebern gegenüber sitzt, wollen die das doch immer in 2-3 Sätzen haben.
Das konnte ich noch nie. Ich habe schon meiner Deutschlehrerin versprochen, kürzere Sätze zu machen. Das hat bis heute nicht geklappt. Caroline, du kannst auch mal einen Punkt machen. Naja,
Grüße gehen raus an Frau.
Frau Wagner. Ich habe jetzt über zwei Stunden gebraucht, das in einen Film zu bringen und 3 Jahre die perfekten Worte dafür zu finden in den Situationen. Ich glaube, dass Menschen zusammengehören wollen. Und dass das auch geht und dass man das Zusammenleben gestalten kann und dass Liebe erst auf Augenhöhe richtig blühen kann.
Und eine Message nur für uns Frauen, ist die auch drin?
Wie gut ist es möglich, Nein zu sagen? Und das ist für mich der absolute Kennzeichen für tatsächlich vorhandene Freiheit.
Die Frauen
und zwar in jeglicher Situation, ja.
Entschuldigung, ich dachte, du machst jetzt einen kürzeren Satz.
Ja, ich mache ja keine Punkte. Das ist ja das
in deinem Film.
Aber ich finde es gut, auch über die Männer da nochmal zu sprechen. Ja, aber Entschuldigung.
Machen wir gleich.
Ja.
In deinem Film, die dortigen Frauen sind Unternehmerinnen, Moderatorinnen, Aufnahmeleiterinnen, Mütter, Lehrerinnen, Freundinnen, Pole-Dancerinnen. Wünschst du dir mehr weibliche Solidarität? Also Themen wie Sexiness, Begehrlichkeit, Fürsorge, Kinderhaushalt, Care-Arbeit, aktuelle Themen im Film und eben für die dortigen Frauen? Und viele von denen verhalten sich doch solidarisch, nicht alle.
Oder entdecken das auch für sich, ne? Also neue Verbindungen und alte, die sie mit neuen Augen sehen. Also Nadine, die als selbst nicht mehr die, also selbst Mutter, ihre eigene Mutter mit neuen Augen sieht durch das, was sie erlebt in der Geschichte. Genau, oder eine Freundin, die über die sie sich anfangs im Film noch lustig macht, die am Ende ihre engste Verbündete wird. Das
die
ist,
sie sogar in einer entscheidenden Szene dann vielleicht ignoriert, ja? Und
ja.
Die sich sehr solidarisch verhält. Mehr spoilern wir nicht. Wir haben schon etwas gespoilert, mehr nicht. Ja, jetzt bist du als Drehbuchautorin und Regisseurin am Start bei Wunderschöner. Schauen wir doch mal auf die Männer. Du hast es eben schon gefordert. Ich gehe jetzt mit. In einem westlichen Land in Europa. Was sind ihre Themen?
Das weiß ich natürlich nicht so genau.
Aber wer, wenn nicht du, Caroline?
Ich fand es einfach spannend, mich dann mit zu beschäftigen. Also wie gesagt, im ersten Teil beschäftigen wir uns noch, was Frauen tun. Und in diesem Teil gucken wir uns ein bisschen an, was ist eigentlich der männliche Anteil oder das, ja, was tun eigentlich Männer an dieser ganzen Gemengelage?
Sie nehmen sich eine Auszeit in den Bergen. Sie haben Affären. Sie gehen zur Paartherapie.
Er hat keine Affäre.
Wie nennst du das?
Nee, er hat nur eine neue Begegnung,
so,
genau.
Neue.
Aber
warum sage ich immer Affäre? Verstehe
ja,
ich auch nicht.
Es ist keine Affäre.
Neue Begegnung. Sie klären auf über toxische Männlichkeit, gehen an Schulen und kommen sie in die Kommunikation? Fangen sie an, ihre Gefühle in Worte zu packen und Emotionen zu zeigen?
Ja, ich finde absolut und ich finde das genauso wichtig, das so vielschichtig und in den vielen verschiedenen Aspekten zu erzählen, weil ich habe das Gefühl, dass auch da eine große Unterscheidung zu machen ist zwischen dem Systemischen und den Strukturen und dem Persönlichen. Und auch da gibt es eine große Gleichzeitigkeit von Männlichkeit, die ich wichtig finde mitzuerzählen und auch da sozusagen Ansprüche an Rollen oder an Funktionen, in denen Männer genauso wie Frauen in ja, der heutigen Zeit nicht ganz frei entscheiden.
Und einer der Oberstufenschüler, dieser Sprücheklopfer, sehr sexistisch, in Worten und in Taten, da hast du doch fast wieder das Gefühl, du bist in so einem Rollback. Ja, haben wir ja bei Social Media gerade das Phänomen der sogenannten Tradwives, also Frauen, die das alte Rollenbild leben. Rechte Parteien sehen uns Frauen ja auch gerne wieder vermehrt Kuchen backen in Rüschenschürze. Trump hat seinen Wahlkampf auch Männlichkeit demonstriert, die nicht sehr frauenfreundlich ist. Gibt es da eben auch diese Rolle rückwärts?
Definitiv. Ich glaube, die Räume, gerade die öffentlichen Räume, werden ja wieder weniger kontrolliert. Das heißt, ein Anstieg an Frauenfeindlichkeit wird es definitiv geben in diesen öffentlichen Räumen, also besonders auf Social Media. Das wird sehr stark ja auch proaktiv formuliert von Männern dort in führenden Positionen. Wenn eine konservative Regierung an die Macht kommt, ist das allererste, was angegangen wird, die Reproduktionsfreiheiten von Frauen. Das ist kein Zufall und das ist überall zu sehen momentan. Mhm. Also ich glaube, ja, die Welle rollt gerade zurück oder das Patriarchat schlägt zurück, aber wie gesagt, ich glaube, die nächste Welle kommt schon.
Wir haben in der Filmbranche den Hashtag MeToo-Skandal gehabt, Kirchenszene, Übergriffe, die Musikszene ebenfalls. Wir hatten den großen Vergewaltigungsfall Pellicourt in Frankreich. Haben Männer, haben Verantwortliche aus all dem schon gelernt, auch wir Frauen?
Wir haben sehr hohe Zahlen, was Gewalt an Frauen angeht, die meistens von Männern ausgeht. Mhm. Wir haben
häusliche
frauenfeindliche
Gewalt,
Strukturen,
Femizide, sexuelle Übergriffe, die Zahlen steigen.
Frauenfeindliche Strukturen genau an Familiengerichten und so weiter und so fort. Also auch in der rechtlichen Situation muss man sich angucken, wie implizit ist dort ein Täterschutz? Ist das zu Ende gedacht? Das sind alles Themen, die noch nicht zu Ende gedacht sind und auch etwas in einem Klima, in dem Menschen groß werden. Mhm. Und ich glaube, da gibt es eben beides. Eine große Verunsicherung momentan und eine Orientierung an alten Bildern, einfach aus dem Bedürfnis der Sicherheit heraus, will man ja gerne an dem Alten festhalten, einfach weil man sich darin besser auskannte. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch eine große Sehnsucht nach Entwicklung, sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
Kannst du das aufzeigen, diese Entwicklung? Wo gehen deine Charaktere neue Wege?
Ja, also mindestens in der Frage danach, sich sicher sein zu können, ab wann befinde ich mich eigentlich in einer Kusssituation.
Jetzt muss ich dich warnen, schon wieder vorm Spoilern, Caroline. Pass auf, was du sagst. Ja, okay. Hatten wir doch beim Fußball. Ja,
Genau, und den Tanz sozusagen zu wissen, was ist eigentlich Konsens und ab wann, was ist eigentlich Sexualität und wann und wie vielen Männern ist es auch tatsächlich egal, ob das Gegenüber das freiwillig macht oder nicht. Und wie viele Männer wissen noch nicht genau oder auch Frauen wissen nicht genau, wie verhandelt man das eigentlich? Und
eine junge Aufnahmeleiterin versucht es ja gegenüber ihrem Chef und steht ja erstmal alleine da.
Was ist das richtige Nein? Wie kann man das gut formulieren und wird es auch gehört? Und wie kann man richtig hinhören? Und wie verhandelt man tatsächlich Kusssituationen?
Können wir als Eltern, als Frauen und als Männer bei der Erziehung unserer Söhne, unserer Töchter noch was besser machen? Was sind wir für Role Models?
Ja, ich glaube, es ist immer gut, sich deutlich zu machen, dass man selbst geprägt ist und inwiefern man diese Prägung unbewusst und automatisch reproduziert und welche Bilder sozusagen sich übertragen und welche Kinderbücher man vorliest und welche Bilder werden da transportiert, aber auch Räume aufzumachen des Gesprächs und des Respekts. Ich fand immer das Schönste, ich glaube, es war Parsons, der das gesagt hat, dass man selbstständige, respektvolle Menschen nur erziehen kann, indem man sie selbstständig und respektvoll behandelt. Und das finde ich was wahnsinnig Schönes, also Kinder tatsächlich respektvoll zu betrachten und ihnen Räume zu geben für ihre Gefühle und eine Sprache zu vermitteln, sie selbst zu entwickeln, wenn man sie noch nicht hat und dann auch Kinder das Sprechen beizubringen über Gefühle, das glaube ich, wäre ein guter Weg.
Das lernen die Männer ja bei Wunderschöner auch zu reden, sich zu öffnen, Emotionen zu zeigen und dafür eben keine Scham zu empfinden. Und das finde ich sehr bemerkenswert. Was pusht den Selbstwert einer Frau besser als ein Aperol-Spritz? Die beste Freundin. Noch kennen wir uns nicht gut genug, um beste Freundin zu sein, liebe Caroline.
Aber Aperol-Spritz finde ich auch eine gute Idee.
Würde helfen. Du bist auf jeden Fall schon mal mein Gast im HR3 und SR1 Sonntagstalk und dahin schaffen es ja eh nur die Besten. Aber Nora Tschirne hat geschafft, wovon so viele träumen, Caroline. Sie ist deine Freundin. Ich glaube auch eine sehr enge Freundin. Was begeistert dich an ihr, dass du dich auf diese Freundschaft einlässt?
Puh, Nora und ich.
Du weißt, sie hört immer den Sonntagstalk, ne?
Wir sind uns einfach ganz sicher beieinander. Es ist ganz klar, dass wir uns sicher sein können miteinander und beieinander. Und wir sind uns unbedingt solidarisch. Und sie ist eine unglaubliche Inspiration. Ich habe das Gefühl, sie erzählt mir eine Sache und ich denke so, oh ja, okay, weiß ich nicht, wenn ich drüber nachdenke. Und 2 Jahre später denke ich, ja, stimmt, Nora hat es ja vor 2 Jahren schon gesagt. Und sie ist tatsächlich
die Visionärin.
Immer noch mal, ja, absolute Visionärin und immer noch mal so einen Schritt voraus. Und eine unglaubliche Inspiration und gleichzeitig einfach eine wahnsinnig gute Freundin, die dir wirklich den Rücken stärkt. Und zwar in jeglicher Situation, also sowohl beruflich als auch privat, weiß ich, steht sie an meiner Seite und ich ihr.
Das ist doch ein großes Lob. Und steht sie dir dann auch mit Rat und Tat zur Seite gemeinsam am Set? Flüstert sie dir mal die Stimmung am Set zu oder merkst
ständig.
Oh Gott, das will man nicht immer.
Auf jeden Fall.
Der mag dich nicht, das läuft super, der kann seinen Job. Okay, das ist doch immer nochmal
so
ganz
nicht, gut. Aber auf jeden Fall ist sie total involviert und also absolute Partnerin auch am Set die ganze Zeit, ja.
Wie pflegst du Freundschaften?
Ganz unterschiedlich tatsächlich, kommt immer darauf an, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Ich bin umgeben von langjährigen, festen und starken Freundschaften. Das kann ich einfach nur so sagen. Ich finde, der schönste Reichtum der Welt ist die Menschen um einen rum und die Verbindungen, die man hat. Und ich muss gestehen, dass ich, was das angeht, ein sehr, sehr reicher Mensch bin. Sowohl was Familie angeht, ich habe eine riesige Familie, als auch was meine Freundschaften angeht. Und bin da sehr, sehr glücklich und stolz drauf und drüber.
Aber ist auch die Frage, muss man was für tun? Also bei Wunderschöner
ständig.
Sind ja die Freundinnen der Frauen durch alle Generationen hindurch, auch die kritischen Themen ansprechen, die trösten. Ja. Die empowern. Das klingt so, als wäre das in deinem Leben eben auch so. Was brauchst du denn, um
also
etwas Freundschaft zu nennen?
Das Leben ist ja voll Ehrlichkeit. Ehrlichkeit und ja auch Solidarität. Das Leben ist ja voll. Und ich finde trotzdem erstaunlich, wenn man auch mal 2, 3 Monate kaum Zeit füreinander hatte, dass wenn man eine richtige Freundin wieder trifft, dann ist das egal. So, dann findet man sich wieder. Und ich habe gemerkt, dass man sich über Jahre begleitet. Ich habe einfach Freundschaften, wir teilen unser Leben miteinander.
Also
ich
Freundschaften gelesen, aus allen Lebensphasen dann.
Aus
ja?
allen Lebensphasen und auch immer noch, genau. Und ich habe gerade gelesen, dass es klug ist, das Wochenende nicht automatisch für die Familie zu reservieren, sondern auch Freundschaften darin einzuplanen, weil die Freundschaften begleiten einen ja genauso im Leben. Und das finde ich total schön. Und ich habe mir jetzt extra ja eine Auszeit genommen, um wieder in diese Lebensaspekte investieren zu können. Ich werde zum Beispiel mit Freunden von mir nach Kopenhagen fahren. Das wurde mir zum 40. Geschenk. Ich habe meiner besten Freundin vor 2 Jahren eine
Quality Time, also als Geschenk. Das ist doch super, Bierzeit.
Ja. Und sprechen natürlich. Und wenn man sich nicht persönlich sehen kann, dann telefonieren. Was ich nicht so gut kann, sind so Sprachnachrichten und WhatsApp-Nachrichten. Ich habe das Gefühl, ich lege mich dann abends ins Bett und muss jetzt erstmal noch eine halbe Stunde WhatsApp-Nachrichten abarbeiten. Da bin ich tatsächlich nicht gut drin. Aber telefonieren kann ich total gut. Und ja, einfach beieinander sein. Und tatsächlich finde ich das Schöne, dass... Wenn man sich gut kennt, dann hört man schon am ersten Ton, dass man sich jetzt kurz die Zeit nehmen muss.
Ob man kurz davor ist zu sagen, ich kann nicht mehr, weil das taucht ja auch auf im Film Wunderschöne, an Grenzen kommen und die Freundin dann an der Seite zu haben, egal ob Tag und Nacht, auch Übernachtungsmöglichkeiten zur Stelle zu haben und zur Verfügung zu stellen, sich wieder Mut zu machen und sich aufzurichten. Denn Krisen, Lebensbrüche, Sexismus, Trennungen und einfach nur der ganze Alltag mit dieser kompletten Mental Load, den wir alle irgendwie versuchen zu rocken, lässt uns ja manchmal verzweifeln. Also wann kommen deine Charaktere an die Grenze und sagen, Leute, macht doch euren Scheiß hier einfach allein?
Ungefähr eine Minute 80, glaube ich.
Also ja, überfordert also sind definitiv. Einige vorher schon, ja.
Ja, aber an die Grenzen und dass sie sagen, ich kann nicht mehr, das passiert, glaube ich, fast jeder Figur. Und dann steht tatsächlich meistens eine andere Frau oder ein anderer Mensch und auch ein Mann da und sagt, ich bin hier.
Und
brauchst du Hilfe?
Ja.
Oder der Bruder. Also ich glaube,
sind wir Frauen da krisenfester? Also wenn das Leben einfach so zusammenbricht, wie das bei dem Finanzminister und seiner Frau ist, wenn der Partner eben einen Skandal hat, wenn Ehen scheitern, wenn man eine Auszeit braucht oder auch beim Tinder-Date irgendwie mit 2 kandierten Liebesäpfeln wegrennen.
Also ich glaube, es ist ein großes Privileg, darin geübter zu sein, miteinander zu sprechen. darin sind wir wahrscheinlich geübter und ausgebildeter in gemeinsames Leben meistern.
Aber weil die Frauen beißen auch länger die Zähne zusammen, oder täusche ich mich bei Wunderschöner? Die sind die, die irgendwie dann noch den letzten Reservetank irgendwie mobilisieren und dann doch weitermachen.
Ja, aber Jungs, die lernen, dass sie nicht weinen dürfen und ihren Schmerz nicht empfinden, weil sie sonst kein echter Mann sind. Ich glaube, die beißen auch manchmal ganz schön die Zähne zusammen.
Warum fällt es uns so schwer, Nein zu sagen oder zu sagen, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht?
Weil es uns aberzogen wird und weil wir dafür Konsequenzen, also soziale Konsequenzen und auch existenzielle Konsequenzen haben, gerade beim Nein sagen. Und ich kann nicht mehr ist manchmal einfach gar keine Option, also weil ja meistens, also gerade bei Frauen oft Kinder dranhängen, wer kann da sagen, ich kann nicht mehr, es geht gar nicht. Genau, und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich miteinander zu verbinden, damit man immer mal die Möglichkeit hat, auch wenn es um Emanzipation geht oder um Feminismus, sage ich auch manchmal, ich kann nicht mehr. Und dann sagen meine Freunde, ist okay, ruh dich aus ein halbes Jahr, jetzt machen wir erstmal weiter, dann kommst du wieder zurück. Also ich glaube, auch da ist es gut, sich die Aufgaben auf verschiedene Schultern zu verteilen.
Und das Nein zu lernen, das Aussprechen zu lernen, ist ja auch eine Trainings- und eine Übungsphase. Das führt ja auch im Film Wunderschöner nicht immer gleich zu Erfolg.
Ja, und das zu hören genauso.
Ja, ganz genau. Ja. Du bist in Wunderschöner du hast in Wunderschöner sogenannte Lichtmomente geschaffen. Was macht ein Lichtmoment aus, Caroline?
Es gibt Lichtmomente und Schattenmomente und in der Art und Weise, wie wir es beschreiben oder benutzen, geht es darum, den Lichtmoment des anderen zu sehen. Was macht den anderen als Menschen aus? Was lässt ihn zum Erstrahlen bringen? Was ist das Lichtmoment des anderen und was ist der eigene Schattenmoment? Weil es ist ja immer leicht, das eigene Licht zu sehen und den Schatten des anderen, und da mal die Perspektive zu wechseln oder den Blick ein bisschen auf die Situation verändern, hilft, glaube ich, beim Brückenbauen und beim gemeinsamen Sprechen lernen.
Okay, also sich gegenseitig loben, wenn man das Gefühl hat, der Alltag ist ein Monster und frisst euch auf, einfach mal innehalten und sagen, ja, er hat den Hustensaft eingepackt und er bringt auch die Sporttasche mit und er weiß, dass Dienstag das Training ist für die Kids.
Na, oder was macht jemanden glücklich, was bringt ihn zum Erstrahlen, wo ist das ein toller Mensch? Ich glaube, der Alltag macht es ganz oft schwer, diese liebevollen und verliebten Augen füreinander zu behalten. Und ich weiß gar nicht, ob es nur was damit zu tun hat, wo man sich die Arbeit gemeinsam teilt, sondern, oh, das kann auch einer sein natürlich, aber auch, was ist das eigentlich für ein Mensch, der mir da gegenüber sitzt, ne? Und wo übersehe ich vielleicht eigene Schatten von mir.
Also das ist natürlich die größte Herausforderung, die auch mal zu benennen und sich anzuschauen. Wir kämpfen alle viel in Beziehung und wollen dann am Ende doch nur in den Arm genommen und vor allen Dingen auch gesehen werden, auch mit unseren Lichtmomenten. Und trotzdem sagt Sonja in deinem Film Wunderschöner, die Kinder rauben uns. Das hat mich so ein bisschen melancholisch gemacht. Kennen ja viele von uns.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Menschen einfach untergehen in den ganzen Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Und Sonja hat einfach irgendwann auch keine Lust mehr, sich zu erklären. Sie will irgendwann auch nochmal Zeit für was anderes haben. Und das finde ich was sehr Schönes. Nora Tschirner, um sie nochmal zu zitieren, hat es immer so schön gesagt, überholen ohne einzuholen. Manchmal muss man nicht die Umgebung verändern, sondern woanders hingehen und eine neue aufbauen. Und dann wird die so schön und lebendig, dass sie anziehen wird wie ein Magnet.
Oh, das ist sehr schön gesagt. Ich kriege schon wieder Herzklopfen. Aber du hast recht. Und Grüße gehen raus an Nora Tschirner natürlich an dieser Stelle. Und dass wir auch vielleicht akzeptieren, dass man manchmal Fehler einfach nicht mehr gut machen kann, als immer wieder drauf rumzureiten, dass man es auch loslässt. Also wir können von ihnen lernen, aber man muss vielleicht auch manchmal etwas loslassen. Jetzt kommt dein Film bald raus, Caroline. PR-Arbeit ist geleistet, Premieren feiern, abgerockt, vielleicht kommt noch eine. Das heißt, jetzt erstmal durchatmen für dich.
Ich mache jetzt Hochbeete. Ich habe die ganze Zeit als Entspannung gegoogelt, wie das geht.
Und du musst an die Wühlmäuse unten denken.
Genau, ich weiß. Wühlmäuseschutz und Schneckenschutz. Und das habe ich mir genau angeguckt. Ich überlege noch, kaufe ich ein fertiges Set oder baue ich es dann gleich selbst?
Bei Schnecken muss ich mal an Modeljob denken, den ich hatte. Der war nicht sehr hochwertig. Der war für elektrische Schneckenzäune.
Oh Gott.
Ganz schlimm.
Nee,
ja, gibt's ja natürlich, Gott sei Dank.
Ich dachte immer, es reicht, wenn man die Kopf überhängt und dann fallen sie runter. Elektrischen Schneckenschutz wollte ich jetzt, glaube ich, nicht.
Nein, das
will
ja auch.
Ich habe noch Salzsteine, habe ich sonst noch gesehen, aber ich glaube, das ist auch ziemlich gemein. Und ich habe den Tipp bekommen, Eierschalen helfen auch, weil das mögen die nicht. Das tut denen natürlich weh und es ist ein ganz guter natürlicher Schutz um so ein Hochbeet. Ich werde mich ausprobieren. Das ist genau das, was ich jetzt machen möchte.
Das klingt gut. Das klingt nach Schnittwunden bei Schnecken, aber vielleicht kannst du die verhindern.
Ja.
Also, wir hoffen einfach, dass dein Film für dich so erfolgreich läuft, dass du ganz, ganz viele Hochbeete bauen kannst und glücklich bist mit deinen Schnecken. Vielen Dank, liebe Caroline Herford. Ruh dich aus und auf bald im Sonntagstalk von SR1 und HR3.
Dankeschön.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Und für die Filmfans unter euch empfehle ich euch jetzt den Podcast Eine Stunde Film von Deutschlandfunk Nova. Jeden Mittwoch geht's da um Neues im Kino, aber auch Serien und Fernsehen. Hört rein!